Ja, eigentlich ist es ja ganz einfach hier mit der Finanzierung. Ja, ihr finanziert uns. Also durch eure Spenden können wir das hier alles lösen und machen. Wir können Sendungen produzieren und das ist auch irgendwie die neue Welt. Also wir machen ein Angebot und ihr sagt, wow, dafür geben wir euch was. So funktioniert das Ganze und ja, wir danken jedem, der uns schon unterstützt und alle, die es noch nicht tun, schaut doch mal, welche Möglichkeiten es gibt. Danke, danke, danke.
Kurz nachgefragt.
Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kurz nachgefragt aus Düsseldorf. Und ich möchte ganz herzlich begrüßen meine beiden Gäste heute. Einmal Thomas Stapper hier direkt bei mir in Düsseldorf im Kapitol. Hallo, Herr Stapper. Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Wir haben nachgerechnet, das vierte Mal jetzt mittlerweile bei uns bei Fair Talk. Aber Sie haben auch ein Projekt am Start, die Kontrollgruppe. Da gibt es erste Ergebnisse und darüber wollen wir heute sprechen. Und genau. Wir haben uns Verstärkungen geholt. Wolfgang Wodak ist auch mit dabei. Wolfgang Wodak ist zugeschaltet. Hallo, Herr Dr. Wodak. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen auch Ihnen hier bei Fair Talk.
Ja, hallo. Herzliche Grüße an Sie beide. Ich bin schon sehr gespannt auf die Ergebnisse und ich war ja einmal schon dabei, als es losging und höre erstmal zu.
Genau, wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, Herr Stapper, das war im Oktober 2021.
Ganz genau.
Und das ganze Projekt, die Kontrollgruppe, die Befragung, ich habe es mir notiert, ist gestartet im August 2021. Vielleicht nochmal für all die, die das Gespräch beim letzten Mal nicht schauen konnten oder noch nicht gesehen haben. Was ist die Kontrollgruppe ganz kurz und ja, worum geht's genau?
Genau, die Kontrollgruppe hat sich gebildet, als die offiziellen Kontrollgruppen von Moderna und Pfizer abgesagt wurden im April 21.
Es geht um die Corona-Impfung.
Es geht um die Corona-Impfung, ganz genau. Es geht um die Corona-Impfung, Corona-Pandemie und die neuartigen Impfstoffe. Ein Impfstoff muss ja, bevor er eingesetzt wird, getestet werden in einer Studie. Und die Hersteller haben halt eine offizielle Studie gemacht und diese Studien sind abgebrochen worden im April 21 mit Genehmigung des Ethikrates. Sie haben gesagt, das funktioniert alles so gut, ist alles überhaupt kein Problem. Und da bin ich mit einigen Kolleginnen und Kollegen aktiv geworden. Also ich bin Heilpraktiker und Homöopath und wir sind so eine wissenschaftliche Gruppe, die sich im Laufe dieser Zeit kennengelernt hat. Und wir haben einen Doktor der Mathematik dabei, der macht diese ganzen wunderschönen Grafiken. Und dann haben wir auch noch einen Programmierer, der die ganze Befragung eigentlich programmiert hat. Wir machen nämlich ein Monitoring für Menschen, die geimpft und die ungeimpft sind. Mhm. Wir haben das die Kontrollgruppe genannt, weil wir gesagt haben, es muss eine Studie geben, es muss ein Monitoring geben. Wir haben es nicht offiziell Studie genannt, weil eine Studie in Deutschland, die hat ja eine definierte, vordefinierte Gruppe und die haben wir nicht, sondern wir haben gesagt, wir sind offen für jedermann und jede Frau und kann daran teilnehmen. Und wir machen ähnlich wie das Robert-Koch-Institut dieses Grippe-Web eigentlich seit ein paar Jahren macht. Da wird ja wöchentlich der Gesundheitszustand von Menschen gefragt. So haben wir halt gesagt, wir machen zweiwöchentlich eine Befragung von Geimpften und von Ungeimpften.
Und Sie haben insgesamt 6.632 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die an dem Monitoring teilnehmen.
Genau, die kontinuierlich teilnehmen. Das muss man sagen. Es waren mehr Leute und es sind auch mehr Leute, aber die haben nicht durchgehend Befragungen mitgemacht. Also hier diese 6.632 Leute, das sind wirklich Leute, die mindestens 6 aufeinanderfolgende Fragebögen ausgefüllt haben. Also die anderen haben wir alle nicht reingenommen. Also insgesamt haben irgendwie 10.000 Leute teilgenommen, aber die haben irgendwie, einige haben wieder aufgehört oder nicht lange genug mitgemacht. Wir haben gesagt, wir wollen nur die da drin haben, die länger, die an den Befragungen kontinuierlich teilgenommen haben, weil wir haben so ein Design, dass wir eben auch die Gesundheitsverläufe der Menschen darstellen können. Also nicht nur, gab es die Beschwerden oder gab es die Beschwerden nicht, wie das in den meisten Studien gemacht wird, das werde ich nachher noch im Einzelnen erklären, sondern wir können auch noch feststellen, wie schwer ein Mensch krank ist und wie auch schwer ein Mensch im Verlauf krank ist. Und das ist ein völlig neuartiges Design.
Und Sie haben sich Herrn Dr. Wodak auch als Beratung mit reingeholt.
Ganz genau.
Weil Herr Dr. Wodak Sie ja auch von Anfang an gleich, Sie waren, glaube ich, einer der Ersten, die gewarnt haben und gesagt haben, das kann nicht gut gehen, was da mit der Impfung passiert.
Genau. Ich war ja immunisiert gegen solche Betrügereien der WHO. Von daher war meine Reaktion dann auch so schnell.
Ja, deshalb haben wir Sie auch zu Rate gezogen, weil wir wussten, dass Sie halt solche Untersuchungen auch früher im Vorfeld gemacht haben. Und Sie haben uns ja auch wirklich wunderbare Ratschläge und Tipps gegeben zur Fragebogenerstellung. Da haben wir halt auch Herrn Wodak mit einbezogen. Und der hat auch öfters an den wöchentlich stattfindenden Zoom-Sitzungen teilgenommen, die wir hatten, und hat uns wunderbare Tipps gegeben, wie man was besser machen kann, um bestimmte Fehler nicht zu machen. Weil wir haben das in dieser Form wirklich zum ersten Mal gemacht. Also wir haben das alle noch nicht so gemacht. Und wir sind in Europa, kann ich auch stolz sagen, die einzige Gruppe, die es geschafft hat, wirklich sowas durchzuziehen. Es gab andere Gruppen in Österreich, in der Schweiz gab es eine Gruppe, in Finnland, in England. Und die haben auch alle kontaktiert. Aber die haben alle nicht wirklich mitgemacht. Also die haben alle das nicht geschafft, das lokal auch umzusetzen. Und wir haben das wirklich geschafft, das zu machen. Wir machen es auch immer noch. Und wir haben uns 2 Jahre lang wirklich mindestens einmal wöchentlich getroffen. Und das ist alles völlig unabhängig. Das ist unser Hobby sozusagen. Und wir sind auch irgendwie kein Geldgeber ist dabei, sondern wir machen das alleine und wir zahlen das auch alleine. Und das ist unser Spaß, den wir dabei haben. Und wir finden es als wichtige Sache, eben diese Gesundheitsinformation zu geben. Und Herr Wodak hat ja auch letztes Mal, als wir uns getroffen haben, gesagt, eigentlich müsste der Staat das machen oder müssten eigentlich die Krankenkassen als Interesse haben, solche Untersuchungen zu machen. Und jetzt haben wir die Ergebnisse. Ja, wir haben 2 Jahre Monitoring jetzt fast. Ja, und unsere Daten, die Daten, die ich heute hier auch zeige, das sind Daten, die sind wirklich täglich in der Veränderung drin. Also wir haben das so gemacht, so programmiert, es laufen ja alle 2 Wochen Fragebögen ein und insgesamt sind 180.000 Fragebögen eingelaufen, die dann mit in der Auswertung drin sind. Das werden täglich im Prinzip mehr. Und unser Mathematikus, der hat da wirklich Algorithmen geschrieben und man kann sagen, okay, wir möchten gerne die aktuellen Daten von morgen haben und die sehen jede Woche anders aus. Ja, und das ist wirklich, also weil es sich dynamisch immer verändert. Man kann immer dann absolut genau sehen, wie auch die Veränderungen, wie die Verläufe da sind. Die Gesundheits- und Krankheitsverläufe kann man auch wirklich wunderbar sehen.
Bevor wir auf die Ergebnisse zu sprechen kommen, und Sie haben auch einige Grafiken mitgebracht, würde ich gerne nochmal Herrn Dr. Wodak fragen. Herr Dr. Wodak, Sie haben ja damals schon bei der Schweinegrippe, sind Sie derjenige gewesen, der gewarnt hat, der das Ganze auch mit aufgeklärt hat und dann von Anfang an bei Corona gesagt hat, hier stimmt was nicht, dafür ja auch extrem angefeindet wurden, viele Konsequenzen hatten, die nicht schön waren, darüber haben wir in anderen Gesprächen schon gesprochen, aber ich würde von Ihnen gerne mal so jetzt nach knapp 3 Jahren erfahren, wie viel von dem, was Sie da damals vorausgesagt haben, ist denn tatsächlich eingetreten und gab es auch Punkte, wo Sie sich geirrt haben?
Ich habe es unterschätzt damals noch, was da läuft. Also ich denke schon, dass ich grundsätzlich die richtig lag mit der Einschätzung und dass der PCR-Test benutzt wurde, praktisch um die Fälle zu produzieren, vor denen wir dann Angst haben sollten, dass Menschen umgebracht wurden und geschädigt wurden durch falsche Medikation, die uns dann als Opfer einer Seuche dann vorgeführt wurden, dass mithilfe der Medien dieses ganze Theater inszeniert wurde. Aber ich habe nicht gedacht, dass die Korruption unserer Institutionen so perfekt vorbereitet war. Das habe ich überhaupt nicht für möglich gehalten. Und auch, dass in den Medien so einhellig alles vorbereitet war. Ich habe erst später erfahren davon, dass man 2019 eine riesige Konferenz hatte in Washington, in London, wo die Medien alle zusammenkamen und wo man sich vereinbart hat, dass man sogenannte Falschinformationen bekämpfen will. Das sind ja Vorbereitungen, die da gelaufen sind, auch was die Kampagne angeht, die ich mir nicht vorgestellt hatte. Also von daher habe ich das unterschätzt, was da jetzt abgelaufen ist. Aber ich habe eines noch, was mich unheimlich stört. Es wird immer noch dem Framing gefolgt, was man uns angeboten hat und was man seit 2009 vorbereitet hat. Das Framing heißt, dass es sich hierbei um eine Impfung handeln soll. Das ist keine Impfung. sondern was hier gemacht wird, das ist ein gentechnischer Immunisierungsversuch. Das wäre der Fachausdruck, den ich akzeptieren würde. Ein gentechnischer Immunisierungseingriff oder Versuch. Ich nenne das gentechnischer Immunisierungsversuch GIV und versuche diesen Begriff überall jetzt auch ja zu verbreiten, weil es ist einfach das Etikett, was man auf diese gentechnischen Anwendungen aufgeklebt hat, das Etikett Impfung, ist betrügerisch. Es ist etwas völlig anderes als das, was man sonst unter Impfung verstand, die Einbringung eines Antigens, auf das der Körper reagieren soll. Hier wird kein Antigen eingebracht. Hier werden menschliche Zellen gentechnisch verändert. Ganz klar. Und das macht auch die ganze Nebenwirkung aus. Dieses Framing, dass es hier angeblich um eine Impfung handelt, sondern müssen wir von uns weisen. Das dürfen wir eigentlich gar nicht benutzen, dieses Wort. Und deshalb, da bin ich sehr sensibel, weil ich denke, wenn wir darauf reinfallen, dann werden wir ernten, dass die alle möglichen gentechnischen Eingriffe in Zukunft auch unter diesem Label verkaufen können. Dem müssen wir entgegenhalten, dass es eben ganz was anderes ist. Mhm. Ist mir sehr wichtig, dass das alles so funktioniert, dass diese ganze PSYOP-Geschichte, dass dieses ganze Programmieren des Denkens der Menschen mit Hilfe der Medien, dass das so perfekt gelaufen ist. Ja, das ist schon wahnsinnig. Das ist schon sehr eindrucksvoll. Und die Frage ist, wie wir dem begegnen und was wir selber da machen können. Ich denke, dass wir wachsam bleiben müssen und dass wir die Fernseher ausschalten müssen.
Die Kontrollgruppe ist ja da ein gutes Beispiel dafür, dass sie selbst aktiv geworden sind und gesagt haben, also wir wollen hier einfach jetzt mal wissen, was hier wirklich los ist. Jetzt mal, bevor wir jetzt wirklich gleich auf die Ergebnisse kommen, Herr Staber, merken Sie das auch in Ihrer Arbeit als Homöopath, in Ihrer Praxis, dass da mehr Menschen jetzt kommen, die Probleme haben?
Absolut.
Und wie gehen die auf Sie zu? Sagen die, Mann, das war ein großer Fehler, hätte ich das mal nicht gemacht? Oder wie ist da im Moment die Situation?
Das ist, da könnte man eine eigene Sendung zu machen, sollten wir vielleicht mal drüber nachdenken. Aber um es kurz zu sagen, ist es so, dass die meisten Leute, die ein Problem haben, ich nenne es jetzt einfach Impfung, ich bin ganz bei Dr. Wodak, wir sollten es eigentlich nicht Impfung nennen. Wir haben es hier auch sozusagen auch Impfung genannt und wir nehmen die beiden Gruppen, die Kontrollgruppe und die geimpfte Gruppe, der Einfachheit halber, wobei wir eben auch sagen, es ist ein Genexperiment. Das ist, sehen wir, also inhaltlich bin ich da ganz bei Ihnen, Herr Wodak. Aber wir haben es einfach für die Öffentlichkeit so genannt. Aber vielleicht sollten wir irgendwann auch dahin kommen, es wirklich nicht mehr so zu nennen. Das ist ja ein bisschen noch im Umbruch. Und man kann schon in der Praxis sehen, wenn zum Beispiel, ich nenne es jetzt immer geimpft, okay, wir machen es einfach halber auch hier, wenn geimpfte Leute in die Praxis kommen und ein Problem haben, kann man eigentlich so als Faustregel sagen, wenn jemand vorher was am Herzen hatte und irgendwie etwas Herzbeschwerden hatte, hat er die, also nach der dritten Impfung kann man wirklich sagen, nach der dritten Impfung ist das dramatisch. Ja, Leute, die vorher eine Prostatitis hatten, also eine vergrößerte Prostata, da habe ich einige Krebsfälle in der Praxis, wo die auch selber sagen, ja, wahrscheinlich ist es davon. Ja, oder ich habe ein Kind in der Praxis, 11 Jahre, hat eine Autoimmunhepatitis plötzlich bekommen, hatte nie irgendwas gehabt, ja, Autoimmunhepatitis. Ein 14-Jähriger hat Hodgkin-Krebs jetzt, mal eben zack, ganz schnell gekommen, ist 2-mal oder 3-mal geimpft, ja. Und das sind so die Dinge, die mir mal eben sofort einfallen. Einen Hirntumor begleite ich noch, ja. Also es sind wirklich dramatische Situationen, ja. Es war noch...
Und das war 2019 noch nicht so?
Nein, also. Ich bin 30 Jahre Homöopath. Das hast du so noch nicht erlebt. So schwer kranke Kinder gibt es nicht. Und man kann es sich überhaupt nicht erklären. Ja, und in den Krankenhäusern dann, wo die Leute eben auch dann behandelt werden. Und es ist wirklich unsäglich. Es wird nie ein Grund genannt. Ja, irgendwie ein Autoimmunprozess. Und dann weiß man schon eigentlich, wo, wie, was zusammenhängt. Und das tritt nur bei Geimpften auf. Und das tritt überhaupt nicht bei den Nicht-Geimpften, also Corona-Nicht-Geimpften auf. Wir reden ja nur über die Corona-Impfung jetzt. Ja, die anderen Impfungen sind ein anderes Thema. Aber hier kann man wirklich sagen, das ist absolut ein Novum. Ja, es gibt eine bestimmte Impfung, ich will hier keinen Namen nennen, Danach haben ganz viele Leute Muskelbeschwerden zum Beispiel. Ja, und das kann man wirklich sagen. Wenn die Leute mit einer Beschwerde reinkommen und sagen, also sie haben die und die Impfung zwei- oder dreimal bekommen, das stimmt. Also mittlerweile kann man das vorhersagen. Wir sind im Jahr 2 nach der Impfung. Und da kann man wirklich schon durch die Menge der Leute, die einfach kommt, kann man schon langsam einen Fahrplan bekommen, woher, wie, was kommt. Also welche Impfung, welche Schäden auch mit verursacht. Das kann man auch mittlerweile eigentlich sagen. Das können wir nicht über die Kontrollgruppe sagen, weil da ist genau auch so ein Thema. Wir haben ja wesentlich weniger geimpfte Teilnehmer. Ja, wir haben hier 379 und im Gegenzug zu der Kontrollgruppe sind 6.253.
Also das heißt, die Kontrollgruppe sind die 6.253
genau.
Und die Geimpften sind die 379.
Ganz genau. Es sind wesentlich weniger, also die auch 6 aufeinanderfolgende Befragungen ausgeführt haben. Das, also es sind mehr, aber manche haben aufgehört, manche haben erst angefangen und die sind dann eben nicht da drin. Die kommen vielleicht noch da rein, wenn jetzt noch Leute... wenn die Leute jetzt halt konsequent weitermachen. Also wir führen auch, wir haben auch überlegt, wie machen wir weiter nach den 2 Jahren, machen wir weiter oder nicht? Und wir haben gesagt, wir lassen das einfach weiterlaufen. Also wenn Leute dabei sind, hier nochmal der Aufruf, macht einfach bitte weiter. Das wäre wunderbar, wenn wir einfach das weiterlaufen lassen. Es ist jetzt eigentlich gar nicht mehr Arbeit. Ja.
Jetzt möchte ich aber nochmal verstehen, wenn da so ein großes Ungleichgewicht herrscht, ja, zwischen über 6.000 und nur ein paar hundert, wie aussagekräftig ist denn dann das?
Wir können ja trotzdem sagen, dass über eine bestimmte Menge von Leuten es ganz typisch ist, dass diese Probleme bestehen. Das kann man ganz eindeutig sagen. Das kann man schon statistisch eindeutig sagen. Wir haben das auch so gemacht, dass wir, die Kohorten, wenn man die Kohorten miteinander vergleicht, wir haben einen Altersunterschied von 0,5 Jahren und dann ist es durchaus erlaubt, die sozusagen miteinander zu vergleichen. Es gibt auch noch ein paar Wissenschaftler, die...
Das heißt, man muss immer schauen, dass man vergleicht einen 50-Jähriger mit einem 50-Halbjährigen. Aber man kann jetzt nicht einen 50-Jährigen mit einem 70-Jährigen vergleichen, weil man eher erwartet, dass der 70-Jährige grundsätzlich schon mal mehr Probleme haben könnte als der 50-Jährige.
Man muss eine ähnliche Altersverteilung haben. Man muss einfach eine ähnliche Altersverteilung haben. Und das haben wir erreicht. Indem wir bei der Kontrollgruppe, glaube ich, die ganz Kleinen, die Jüngsten rausgefallen, damit der Altersvergleich, vorher war der Altersunterschied 1,7 Jahre und jetzt ist er 0,5 Jahre und damit haben wir eine sehr gut vergleichbare Kohorte. Also wir haben da wissenschaftliche Tests drüber laufen lassen, die kann ich jetzt hier nicht im Einzelnen darstellen. Das wird halt später in einer Buchveröffentlichung sein, die wir machen
werden.
Wir werden ein Buch darüber schreiben. Wir sind schon dabei, das zu konzipieren. Ich kann hier auch heute nur ein paar Grafiken zeigen.
Das ist ja auch alles relativ frisch. Von daher einmal kurz die Frage an Herrn Dr. Wodak. Ich weiß jetzt gar nicht, weil die Sendung recht spontan zusammengekommen ist. Wie informiert sind Sie jetzt über das, was Herr Stapper Ihnen jetzt gleich erzählt? Haben Sie diese Daten schon? Konnten Sie sich das schon anschauen?
Ich habe den Bericht bekommen, ja.
Okay.
Ich habe ihn überflogen, habe ihn nicht durchgelesen.
Ja, okay. Das heißt also, ich würde dann vorschlagen, dass wir einfach mal in die Ergebnisse einsteigen.
Ja, gerne.
Und Herr Dr. Wodak, Sie schalten sich einfach immer dann rein, wenn Sie dann dazu auch was kommentieren möchten. Ich denke, das ist das beste Prozedere.
Ja, genau. Also wir haben eben diese Teilnehmer, zur Teilnehmergewinnung ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, weil immer ja auch angegriffen werden kann, ja, was sind das denn für Leute? Sind das irgendwelche Fake-Leute, die da mitmachen? Nein, die Rekrutierung dieser ganzen Befragungsteilnehmer ist über Praxen gelaufen, über Heilpraktiker, Arzt und Praxen und über Psychotherapeut Praxen, also die dann wiederum den Leuten gesagt haben, wenn jemand mitmachen will, dann wurde ein sogenannter Token verteilt und dann konnten die Leute sich da einwählen und haben ihr Passwort gemacht. Und es ist eine absolut anonyme Befragung, ja, die da stattfindet. Und es sind definitiv echte Menschen dahinter. Das kann also nicht irgendeiner da irgendwelche Fake reinschreiben. Ja. Und das sind einfach alles Leute, die wirklich dann eben von den Kollegen und Kolleginnen wirklich als vertrauenswürdig gesehen worden sind. Ja, vielleicht kann man mal die erste Grafik 1a kurz einblenden. Hier kann man einfach die Anzahl der Teilnehmer sehen. Wir haben, wie gesagt, im August angefangen und sind jetzt in der 25. Woche. Bis dahin sind jetzt die Daten drin. und dann I1B vielleicht mal dazu. Dann kann man sehen, wie sich eben die Anzahl der Befragungen addiert haben. Einfach nur mal so, um die Menge der Fragebögen auch aufzuzeigen. Insgesamt sind es eben 181.000 Fragebögen, die in dieser Bewertung drin sind. Also es ist wirklich eine ganze Menge an Informationen, die da zusammengekommen sind und die eben alle ausgewertet werden können.
Was wäre jetzt normal von der Anzahl her? Also ich sag mal, wenn jetzt Pfizer das selbst gemacht hätte, also wie viel machen die?
Die haben angefangen mit, ich glaube, 1500 Leuten. Aber wie groß die einzelnen Gruppen ganz genau waren, weiß ich nicht. Ja, also es sind nicht so viele. Und beim Grippeweb machen 4000 Leute mit. Mhm. Ja, also das ist irgendwie, wir liegen da in einem sehr guten Vergleich.
Ja, ich finde das immer wieder wichtig zu betonen, das hat schon dann eine Aussagekraft.
Absolut, eben. Ja, es hat eine absolute Aussagekraft. Und viele Studien, die werden mit ein paar hundert Leuten gemacht. Ja, also die dann zum Vergleich genommen werden. Und wenn man jetzt die HPV-Impfung sieht, ist, glaube ich, mit 500 Leuten gemacht worden. Also über eine Zeit und dann wurde gesagt, ja, alles gut, alles funktioniert ganz gut, ja. Ja, was wir neu machen, was wir wirklich anders machen als die meisten Studien oder Monitorings, ist, dass wir eben nicht nur feststellen, es ist eine Beschwerde da, sondern wir erheben auch, wie intensiv diese Beschwerde ist. Ja, das heißt, jemand kann angeben, ich habe einen Schnupfen oder ich habe einen Husten, ich habe Kopfschmerzen und man kann bei jeder Sache angeben, bei jedem Symptom, bei jeder Beschwerde angeben, wie intensiv man diese Beschwerde hat. Und das Schöne daran ist, dass wenn wir diese Fragebögen dann alle zusammenhorten, kann man sehen, wir haben den Begriff der Beschwerdendurchschnittsschwere entwickelt, was dann wirklich eine Aussagekraft über die Intensität der Erkrankung der Leute zulässt. Ja, dazu blenden wir vielleicht mal die Frage, genau, wunderbar, die zweite ein. Dann kann man nämlich sehen, die Beschwerdendurchschnittsschwere der Kontrollgruppe und der Geimpften. Die kann man mal gegeneinander sehen. Dann kann man sehen, dass zum Beispiel die Durchschnittsschwere der Beschwerden, also über diese Befragungen genommen, wenn man jetzt 6-mal Schnupfen hat, hat man den Faktor 6. Mhm. Wenn man einen Herzinfarkt hat, dann ist es 1x9. Wir haben sozusagen die Grade der Beschwerden sozusagen bestimmt einmal und dann werden die addiert. Und dann kann man nachher sehen, wie die Durchschnittsschwere der einzelnen Menschen ist über den Verlauf, über den Zeitraum. Und dann kann man sagen, ja, die Durchschnittsschwere über den gesamten Zeitraum ist bei der geimpften Gruppe 100% höher als bei der ungeimpften Gruppe. Ja. Und wenn man dann auch noch die Diagnosen nimmt, jetzt mal die Grafik 3, dann kann man eben auch noch, da haben wir nicht nur nach den Beschwerden gefragt, sondern eben auch nach den Diagnosen, die vom Arzt gestellt worden sind. Da konnten die Leute halt auch angeben, wie stark ist ein Problem, ist es gering oder ist es groß? Und dann kann man sehen, dass dann sogar 141% der Mal so stark ist im Vergleich zur Kontrollgruppe. Also da kann man sehen, dass der Gesundheitsunterschied definitiv sehr groß ist. Ja. Und die berühmte Frage, die ja immer gestellt worden ist oder was eben gesagt wird, ja, wenn ihr euch impfen lasst, dann bekommt ihr keinen Covid. Und wir können nur sagen, nein, das kann man so nicht behaupten. Wenn wir mal die Grafik 4a einblenden, dann können wir sehen, dass in der Kontrollgruppe oder in der geimpften Gruppe 18% häufiger Covid auftrat. Also die Impfung konnte das nicht verhindern, dass die Leute krank geworden sind. Und wenn wir dann mal die 4b einblenden, dann können wir sehen, dass auch die Dauer der Erkrankung, es heißt ja, dann die Leute werden weniger intensiv, nicht so schwer, krank, nicht, so schwer nicht so lange krank. Und auch das stimmt nicht. Ja, also wobei man da sagen muss, da waren wir ein bisschen überrascht. Wir hätten ja gedacht, dass sozusagen der Unterschied größer wäre. Also in der Kontrollgruppe ist sie 9,5, bei den Geimpften 9,7 Tage. Also in Bezug auf das Impfen, kann man sagen, hat die Impfung nicht einen Vorteil gebracht. Aber die Leute aus der Kontrollgruppe sind auch länger krank gewesen. Das muss man schon sehen. Wir hätten gedacht, dass sie vielleicht kürzer krank gewesen sind. Genau. Ja. So, und wenn man allerdings dann schaut, welche Diagnosen eigentlich haben sich verändert durch die gesamte Situation, da kann man mal die Grafik 5 einblenden. Und da wird es interessant, weil man kann sagen, dass sämtliche Beschwerden, die Stoffwechselkrankheiten stehen ganz oben, Bluthochdruck, Krebserkrankungen, chronische Magen-Darm-Beschwerden, das sind halt Krankheiten und Krankheitsbeschwerden, die die Menschen angegeben haben, auch im Faktor, wie schwer und wie leicht sie haben. Da kann man eben sehen, welche Krankheiten ja stärker da stattfinden. Und da kann man eben sehen, bei Stoffwechselkrankheiten ist es der Faktor 11, ja, im Vergleich zur Kontrollgruppe. Es gibt eine einzige Beschwerde, die ist in der Kontrollgruppe größer, nämlich die psychischen Erkrankungen. Mhm. Und das finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt, weil das sehen wir auch in den Praxen. Ich habe das auch mit Kollegen und Kolleginnen in der Praxen, von den Praxen besprochen. Es ist wirklich so, dass sehr, sehr viele Leute aus der Kontrollgruppe, also die nicht geimpften Menschen, ein Thema haben des Ausgegrenztseins.
Der Druck, der da war.
Ja, das werden wir auch gleich noch sehen. Es gibt ja auch Leute, die sind dann während der Kontrollgruppenbefragung gekippt und haben sich impfen lassen. Die schauen wir uns gleich auch nochmal an, was da passiert ist bei denen. Also es gibt wirklich einen wahnsinnig massiven Druck, gab es auf die Leute im Herbst 21, 22. Da haben sich wirklich einige Leute impfen lassen, obwohl sie es gar nicht wollten. Aber auch die Nicht-Geimpften hatten ein dramatisches Ausgrenzungsproblem. Und das ist genau hier auch angegeben worden von den Leuten. Also das ist die einzige Beschwerde, die bei der Kontrollgruppe größer ist als bei der geimpften Gruppe. Ja, und dass es auch so sich abbildet, ist natürlich sehr gut, weil das ist auch das, was wir in den Praxen sehen und immer wieder auch viele Leute im Bekanntenkreis erleben, ja. Dass einfach diese Ausgrenzung, die stattgefunden hat und auch immer noch stattfindet, so dass Ungeimpfte eben kritisch betrachtet werden und auch teilweise immer noch aus dem Chor ausgegrenzt werden. Da spielen Leute im Orchester, dürfen nicht mehr mitspielen im Orchester, weil sie nicht geimpft sind. Das findet immer noch statt.
Das hat ja auch mit jedem was gemacht. Also ja. Das hat ja also auch dieses nicht in Restaurants zu dürfen, ja. Nicht in ganz Veranstaltungen genau. Zu dürfen. Genau. Auf dem Weihnachtsmarkt war es so, dass man das Gefühl hatte, man lief da vorbei und dann standen die da am Glühweinstand und das wird mit Ausweis kontrolliert. Das war einfach ein furchtbares Gefühl. Genau. Und das hat natürlich was mit jedem Einzelnen gemacht.
Genau.
Und das hat nicht jeden gebrochen, aber es hat was mit den Menschen gemacht, von bis.
Ganz genau. Ja, manche hat es auch gebrochen. Manche haben ihren Arbeitsplatz halt verloren und nicht so wenige haben ihren Arbeitsplatz verloren oder haben sich nicht mehr getraut, ja, irgendwo hinzugehen, haben sich krank schreiben lassen. Und das finde ich auch sehr schön, dass diese Untersuchung halt das genau auch abbilden kann. Ja, also das.
Ich würde gerne einmal einen Dr. Wodak an der Stelle reinholen, weil wir da mal einmal kurz irgendwie unterbrechen. Herr Dr. Ja. Wodak, was lesen Sie aus den Zahlen, aus den Ergebnissen?
Ja, ich bin so ein bisschen hin und her, weil ich in der Tat dieses Problem sehe mit der großen Gruppe. Einerseits derjenigen, die dort als Kontrollgruppe gezählt sind und der relativ kleinen Gruppe, die Spritze gekriegt haben. Kann man das sehen? Das ist eine Arbeit von Ioannidis, der ist ja ziemlich bekannt. Der hat schon vor vielen Jahren, 2010, hat er schon mal mit einer ganzen Gruppe von Wissenschaftlern alle möglichen Fehlerquellen wissenschaftlicher Aussagen untersucht. Der hat mal, der hat gesagt, das ist praktisch keine echte Forschungsergebnisse. Alle Forschungsergebnisse sind falsch, so ungefähr hat das provozierend damals gesagt. Aber man einigt sich ja in der Wissenschaft immer auf die sogenannte Evidenz. Und da kommt es immer darauf an, wer dabei ist. Und eigentlich lebt die Wissenschaft immer von diesem Streit, dass der eine die Fehler des anderen sieht und dass man dann sich einigt, was man machen muss, um diesen Fehler zu minimieren. Aber es gibt unheimlich viele, wichtig hier ist zum Beispiel dieser Selection Bias, Man erstmal die Aufmerksamkeit, worauf achtet man nicht, wenn man eine Untersuchung macht, dann wie sucht man die Leute aus, die man in die Studien hineinnimmt? Und da gibt es natürlich die Möglichkeit zu randomisieren. Dann aber für eine Randomisierung, das heißt eine Zufallsstichprobe, die dann solche Fehler, der Selektionsfehler ausmerzen würde, da braucht man sehr große Zahlen. Und je größer die Zahl ist, die dann in die Zufallsstichprobe, aus der die Zufallsstichprobe genommen wird, umso günstiger ist das Ganze. Aber wir haben ja, erstmal haben wir unheimlich viele Unwägbarkeiten. Das gilt übrigens für alle Studien, die jetzt laufen in diesen Jahren und auch in den kommenden Jahren, dass wir bestimmte Fehlerquellen überhaupt nicht wissen, dass wir die nicht abschätzen können, weil wir nicht wissen, was mit 80% der Menschen in der Bevölkerung jetzt gemacht worden ist. Wie viel davon jetzt zum Beispiel wirklich die Spritze gekriegt haben, die so wirkt, wie sie soll, und wie viel davon eine Spritze gekriegt haben, die wo ganz was anderes drin war oder wo unwirksamere Substanzen drin waren.
Also das heißt dann zum Beispiel das Placebo, von dem auch immer die Rede ist.
Ja, die Frage ist, ob das ein Placebo ist. Aber wir wissen auch, dass viele Menschen geschützt worden sind von den Ärzten, dass Spritzen gegeben worden sind. Und die Spritzen sind dann irgendwo hingespritzt worden, aber die hat der Patient gar nicht gekriegt. Das heißt, es sind Lots verbraucht worden, es sind Spritzen verbraucht worden, ohne dass die an den Patienten wirklich was machen können. Die haben natürlich keine Nebenwirkungen. Und diese ganzen Zahlen, da gibt es ja diese dänische Studie, die derzeit sehr intensiv diskutiert wird. Da gibt es diese blauen, die grünen und die gelben Punkte dann auf dieser Grafik, dieser bekannten Grafik. Und die gelben, das sollen dann, die sehen so aus wie Placebos. Und dann gibt es inzwischen neue Untersuchungen, die haben herausgefunden, dass da einige Tote auch bei der Placebo-Gruppe sind und dass die deshalb so weniger Nebenwirkungen haben, weil man diese Lots bei jüngeren Menschen angewandt hat. Außerdem sind die Zahlen, die dort dann in Erwägung gezogen wurden, sind nicht so groß. Also ich will damit nur sagen, es gibt unheimlich viele Fehlerquellen. Und eine Studie, die wir machen, ist deshalb aber trotzdem wertvoll, weil sie uns einfach den Anhalt gibt, wo wir weiter und genauer nachgucken müssen. Das ist der große Wert solchen Monitorings, dass man aufmerksam wird manchmal auf Dinge, die man vorher nicht gesehen hat. Das kann irreführende Fragen geben, aber das kann man ja merken, das ist kein Problem. Also auf alle Fälle ist so eine Studie verdienstvoll und man muss dann nachher bei der Bewertung muss man nur vorsichtig sein.
Ja, das sehe ich auch so, Herr Wodak. Wir haben festgestellt, dass im Laufe der Zeit, weil es die Zahlen werden, wir bekommen ja immer mehr Fragebögen rein und immer differenziertere, je länger die Studie geht, je länger das Monitoring geht, umso genauer wird ja sozusagen die Aussage, das kann man schon sagen, auch über die Menge von 379 Leuten. Man kann sagen, das verdichtet sich im Laufe der Wochen und Monate. Wir gucken immer mal da drauf und sehen, okay, die Zahlen werden eindeutiger. Und dann kann man sagen, dieser Trend ist da. Ja, wir haben zum Beispiel, wenn wir jetzt mal die Grafik 6 einblenden, da haben wir zum Beispiel ein Ergebnis gesehen, wo wir so gar nicht überhaupt drüber nachgedacht haben. Wir haben nämlich nach den Drogen, nach Rauchen und nach Alkohol gefragt.
Also nach den Umständen auch? Oder?
Genau, wir haben nach den Umständen gefragt, also unter Umständen.
Arbeitssituationen?
Wir haben aber auch nachgefragt, aber das habe ich jetzt für heute nicht vorbereitet. Das ist in den Report drin, das wird auch ins Buch natürlich einfließen. Es gibt über 100 solche Grafiken, dann würden wir ziemlich lange hier sitzen. Also wir haben die Grafik 6 nochmal, die Durchschnittsschwere anhaltender Beschwerden aufgelöst bei Menschen. Wir haben die Frage gestellt, trinken Sie Alkohol? Und dann haben Leute gesagt, nie, selten, manchmal, regelmäßig, täglich. Und das ist interessant, nämlich die größte Beschwerdenschwere haben die keinen Alkohol trinken. Man sollte doch eigentlich beim Rauchen was andersherum und bei den anderen Drogen war es auch andersherum. Beim Alkohol, den möchte ich hier gerade mal zeigen. Wir sehen in der Kontrollgruppe, ist es ungefähr gleich. Ja, sind die Werte nicht unterschiedlich. Aber hier ist es auffällig, dass die, die keinen Alkohol trinken, die größten Beschwerden haben. Wir haben uns gefragt, wie kommt das zustande?
Das finde ich jetzt auch eine spannende Frage.
Das ist interessant.
Haben Sie eine Antwort?
Wir haben eine Antwort gefunden. Alkohol dämpft nämlich die Immunabwehr dämpft, greift sozusagen, dämpft die weißen Blutkörperchen und gerade die Fresszellen. Und das heißt, diejenigen, die keinen Alkohol haben, das sehen wir auch bei den Kindern in den Praxen, das bestätigt sich nämlich, die haben die meisten Autoimmunkrankheitsbeschwerden. Und mit dem Ergebnis haben wir erstmal nicht gerechnet. Ich habe gesagt, komm, lass uns das mal gucken mit den Drogen. Und da haben wir gedacht, wow, wie kommt das zustande? Und das ist die einzige Erklärung. Herr Wodak, vielleicht haben Sie ja auch noch eine andere Erklärung oder eine andere Idee dazu. Das wäre natürlich interessant.
Also wir hatten ja, angesichts der komplexen Steuerungsprozesse des Immunsystems und bin ich da sehr, sehr vorsichtig. Also da würde ich würde mich nicht trauen, sowas abzuleiten daraus. Das hat ja, ist es immer der Selektionsbias. Erstmal, wer sagt, dass er Alkohol trinkt? Wer geht wie mit Krankheiten um? Jemand, wer sich jetzt die Spritze nicht geben lässt, zum Beispiel, hat eine andere Haltung gegenüber der Medizin insgesamt und hat eine andere Haltung gegenüber Ärzten vielleicht auch oder auch gegenüber Heilpraktikern. Ist völlig egal.
Ja, aber das heißt, alle Leute, die mitmachen, die haben ja, also das trifft ja für alle zu, die Kontrollgruppe und auch die Geimpften, die mitmachen. Ja. Also die haben alle ein Interesse daran, irgendwie was darzustellen, sich selber darzustellen. Aber
denken Sie mal an die Ärzte und Heilpraktiker, die jetzt ihre Patienten bitten, da mitzumachen oder sie freistellen, da mitzumachen. Da wird es auch eine Selektion unter den Heilpraktikern und Ärzten geben. Welche Ärzte und Heilpraktiker stellen die Frage, wollen sie da nicht mitmachen? Das ist mit Sicherheit eine Selektion, die da stattfindet schon. Und ich kann die nicht beurteilen, aber man muss an all diese Dinge denken, wenn man bewertet. Und deshalb bin ich sehr, sehr vorsichtig. Ich finde es gut, dass solche Fragen aufkommen und dass man denen dann nachgehen kann. Vielleicht muss man einige dann einfach verwerfen, muss man sagen, können wir nicht sagen. Aber bei anderen lohnt es sich vielleicht, denen genauer nachzugehen. Deshalb finde ich es spannend, was Sie machen.
Es ist eine These, die wir natürlich aufstellen. Wir sagen, okay, was ist eine mögliche Erklärung? Und das ist eben für uns eine mögliche Erklärung. Natürlich muss es zu all den Dingen weitergeforscht werden.
Und das ist ja auch genau der Punkt, endlich damit zu beginnen, sich die Sachen genauer anzuschauen und nach den Ursachen zu forschen. Es behauptet ja auch keiner, dass er schon alles weiß. Ja, wahrscheinlich, möglicherweise wird das auch nie so einfach oder so vereinfacht dargestellt werden können, weil der Mensch eben auch so unterschiedlich ist. Und weil eben diese Einflussfaktoren ja auch die sind ja selektiv. Ja, selbst wenn man 100 Sachen auswählt, kann es ja beim einen das 101. sein, was nicht dabei ist, was aber den Unterschied macht. So, und deswegen glaube ich, am Ende ist das, was Sie tun, ja, wenn ich das so richtig verstehe, einfach auch ein Forschen oder ein Beitrag dazu, dass hier geforscht wird, wie kann man es in Zukunft besser machen?
Das ist der erste Versuch, die Zusammenhänge von Covid in einer solchen Vergleichsstudie durchzuführen. Mhm. Es gibt niemand anders, der sowas macht.
Und alleine das ist ja schon mal so, dass man einfach nur den Kopf schütteln kann und sagen kann, das gibt's doch nicht, dass es das nicht gibt.
Das ist das Problem. Ja. Und wir haben einfach gesagt, wir machen das, wir fangen an. Und was ich hier heute mache, ist natürlich nicht eine absolute Aussage machen, so ist das. Es können ja nur Ideen sein erstmal. Es können einfach nur erstmal Ideen sein, aber diese Ideen, die leuchten mir ein. Das ist so ein Punkt. Ja, die leuchten einfach ein. Und die sehe ich in der Praxis auch, weil ich sehe gerade die Kinder, die kein Alkohol trinken, die leiden unter diesen dramatischen Autoimmunen. Ich habe ja eben schon welche erzählt. Ja, Autoimmunhepatitis hat man sonst bei einer 11-Jährigen nicht so häufig. Das habe ich noch nie.
Gab es doch diese Fälle mit Autoimmunhepatitis, über 1000 Fälle bei kleinen Kindern auch, also noch jünger als 10 oder 11 Jahre, und die dann wo Adenoviren nachgewiesen wurden. Da ist die Frage, welchen dieser gentechnischen Stoffe haben die gespritzt bekommen? Waren das welche Adenoviren mit Adenovektoren oder nicht?
Das war BioNTech, das wäre ganz in dem wichtig. Fall.
Naja, dann passt das nicht. Also das wurde einfach immer berichtet, dass es überall bei diesen Autoimmunhepatitiden wurden Adenoviren irgendwie nachgewiesen. Und das waren über 80% der Fälle. Hm. Und da wurde nie gefragt, was haben die Eltern zum Beispiel für Spritzen gekriegt? Denn wenn man der Theorie nachginge, dass eventuell Adenoviren wieder als virulent werden können, dass sie übertragbar werden, dann könnten sie natürlich auch diese gentechnische Information übertragen auf Kleinkinder und dann wäre das eine Erklärung. Aber das ist natürlich eine Fragestellung, da müsste man gezielt nachgehen. Das ist nicht geschehen, sondern man hat diese Frage des Zusammenhangs zwischen der Spritze und diesen Hepatitiden bei den der Spritze der Eltern und den Hepatitiden bei den Kindern hat man total beiseite gedrängt, der ist man nicht nachgegangen.
Genau, das sind einfach Fragen. Die stehen jetzt im Raum. Es ist einfach eine These da und man müsste eben schauen, wie sich das bewahrheiten lässt in Folgestudien, die gemacht werden sollten. Also wir stellen dieses Material der Öffentlichkeit zur Verfügung. Ja, und da kann jeder, der möchte, mit dran forschen und seine Auswertungen dran machen. Ja, das ist ja unser Interesse daran. Ja.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Studien gibt, von denen wir nichts wissen, die möglicherweise auch gar nicht angemeldet sind. Das ist aber schon ein großes Interesse derjenigen, die jetzt das alles ausprobieren, die jetzt verantwortlich sind für die unterschiedliche Zusammensetzung dieser Spritzen, dass die ein Interesse daran haben, wie wirkt denn das, was wir da gerade spritzen lassen haben. Und da gibt es dann natürlich auch Möglichkeiten über die ICDs. Die WHO hat ja ICDs, die Diagnoseschlüssel hat sie definiert. Und da gibt es dann diese verschiedenen Definitionen von Covid auch. Einmal ist Covid mit positivem PCR-Test, was wir wissen, was natürlich, was eine Krankheit angeht, nur ganz marginale Bedeutung hat. Aber es gibt auch Covid bei jemand, der Kontakt hatte, der Symptome hatte, wodurch auch immer. Und dann Kontakt hatte mit jemandem, bei dem der positive PCR-Test nachgewiesen wurde. Das ist natürlich sowas von absurd, aber dass diese Fälle werden dann kodiert als Covid-Fälle. Und dazu, wenn die dann in der Folge dann auch noch dann Symptome haben, die nicht weggehen, die also Autoimmun oder chronische Infekte oder solche Dinge, dann wird das als Long-Covid oder ja Post-Covid oder Long-Covid, wird das dann kodiert und geht so auch in die Statistik ein und wird so ausgewertet als Spätfolge von Covid-19, obwohl das nur eine Spätfolge irgendeiner Erkrankung ist, bei der irgendwie Kontakt mit einem positiven PCR-Test bestanden hat. Also es ist das, was die Datengrundlage, die da jetzt gesammelt wird und die von der WHO auch vorbereitet wurde, die ist sehr irreführend. Und sie führt aber dazu, dass Dinge gemeldet werden, Beschwerden gemeldet werden. Sie werden als Covid gemeldet, aber diejenigen, die dann die Daten sammeln, die wissen ganz genau, wer die Spritze gekriegt hat von denen und wer sie nicht gekriegt hat. Denn wir wissen ja auch, dass die Leute, die als die sogenannten Ungeimpften, dass die nach zwei Spritzen, nach 14 Tagen nach der zweiten Spritze erst dann als immunisiert galten. Das heißt, die waren nach der ersten Spritze galten sie als ungeimpft und auch 14 Tage nach der zweiten Spritze noch galten sie als ungeimpft. Und damit ist natürlich auch ein wahnsinniger Fehler dann in dieser ganzen Darstellung. Also das bedarf es wirklich einer gründlichen Aufarbeitung, die all solche Dinge berücksichtigt.
Also wir haben hier wirklich Ungeimpfte und Geimpfte drin, die es selber so entschieden haben und auch selber so. Also das sind schon, wir haben hier die Echten drin. Was natürlich sonst so ist, das wissen wir ja alle, dass es eine große Dunkelziffer gibt von Menschen. Aber wir haben hier schon Leute drin, die ganz klar gesagt haben, ja, wir machen hier mit, wir sind geimpft oder wir sind nicht geimpft, ja.
Kommen wir mal zu den weiteren Ergebnissen.
Ja, also innerhalb der Kontrollgruppe gab es natürlich auch immer wieder die Fragen an uns, wie ist denn eigentlich unser Gesundheitszustand verändert durch Covid? Und dann haben wir auch mal eine extra Auswertung für innerhalb der Kontrollgruppe gemacht. Dann blenden wir mal eben gerade 7a ein. Und hier können wir sehen, dass die Beschwerden durchschnittlich, jetzt ist nur die Kontrollgruppe, also nicht die Geimpften dabei, also dass nach Covid die Beschwerden Durchschnittsschwere, also nach durchmachter Krankheit, 16% stärker ist. Also die sind schon ein bisschen kranker geworden, die Leute. Ja. Und wenn wir mal 7b nehmen.
Also auf das ganze Bild.
Auf das gesamte Krankheitsbild über den Zeitraum betrachtet. 7b bildet das nochmal ein bisschen genauer dar. Also man kann sagen, vorher gab es irgendwelche Beschwerden, die angegeben worden sind. Und links kann man die Beschwerden-Durchschnittsschwere in der Senkrechten sehen. Die ist das bei 6 und nach dem Impfen ungefähr bei 7. Und dann haben wir gesagt, wir haben ja noch so ein paar speziellere Auswertung. Also hier kann man eben sehen, dass eben die Covid-Beschwerden nachher sind und die Diagnosen sind eigentlich gleich geblieben. Die anhaltenden Beschwerden sind, die sind eben größer geworden nach Covid. Die haben danach einfach gelitten, die Menschen. Wir haben ja eben gesagt, zum Beispiel, dass die wirklich groß, der große Unterschied gerade im psychischen Bereich ist. Und das ist hier der blaue, der rote Bereich. Ja. Wenn wir mal auf 7C gehen.
Zumal das ja auch wieder krank macht. Das wirkt sich ja auch wieder auf den Körper aus.
Genau. Die 7C. Hier kann man jetzt sehen, wir haben ja mal geguckt, wir haben ja auch gefragt, ob die Menschen vorher Medikamente eingenommen haben, bevor sie überhaupt mit der Befragung begonnen haben. Wir haben mal geguckt, gibt es da einen Unterschied zwischen denen, die Medikamente genommen haben, die keine Medikamente grundsätzlich einnehmen? Und siehe da, den Unterschied gibt es. Hier haben wir also die Durchschnittsschwere bei 8 vorher und nachher ungefähr bei 10. Und wenn man dann jetzt mal auf die 7D-Grafik geht, dann können wir sehen, dass der Unterschied, also dass die Leute, die keine Medikamente bevor dem Monitoring eingenommen haben, dass sie auch insgesamt in einem besseren Gesundheitszustand sind. Nämlich von 5 auf 6 sind sie angewachsen. Also da sind einfach die Diagnosen wirklich geringer. Ja, also das kann man sagen, innerhalb der Kontrollgruppe also, da gibt es eben gesündere und weniger gesunde Menschen. Ich habe jetzt nur mal den Vergleich eben Medikamenteneinnahme, grundsätzlich ja oder nein. Ja, und da kann man eben einen Unterschied sehen. Und daran kann man sehen, dass das Instrument der Beschwerdenschwere schon sehr fein abbilden kann, wie die Unterschiede einfach da sind bei den einzelnen Menschen. Ja. Kommen wir zu einer ganz speziellen Gruppe. Hier haben wir es natürlich mit einer Gruppe zu tun, die man definitiv exakt vergleichen kann, weil es dieselben Menschen sind. Nehmen wir mal die Grafik 8. Und zwar sind das die, die vorher nicht geimpft waren und im Verlauf der Studie sich haben impfen lassen. Und hier sind es exakt dieselben Menschen. Mhm. Hier kann man sagen, sie sind vergleichbar, weil es dieselben Menschen die Aussagen machen. Da gibt es keine Fehlermöglichkeit. Und hier kann man eben sagen, dass von den 135 waren es, glaube ich, 113 Teilnehmer haben sich impfen lassen in der Zeit. Also die sind gekippt von der Kontrollgruppe in die Impfgruppe. Und davon haben 90 schwerere Beschwerden schwerer als vorher.
Also das wieder auch über das gesamte Krankheitsbild.
Über den gesamte Krankheitsbild und über den ganzen Zeitraum verglichen. Ja, das sind alles Leute, die lange mitmachen. Ja, hier kann man sagen, also dass definitiv die Beschwerden, der gesamte Gesundheitszustand verschlechtert worden ist durch die Impfung. Ja. Dann habe ich noch ein paar Grafiken kurz, die Grafik 9 mal. Hier vergleichen wir wieder die Kontrollgruppe mit den Geimpften. Hier haben wir auch wieder die Beschwerden und mit den Diagnosen, die gestellt worden sind und eben auch die Impfbeschwerden. Und dann kann man sagen, den Geimpften geht es zu 120% schlechter als den Ungeimpften. Ja, dann hat man eindeutig, wir haben das aufgeschlüsselt nach den einzelnen Beschwerden, kann ich jetzt hier nicht in der Kürze darstellen. Das kann man dann alles in dem Buch nachlesen, das wir haben werden. Und dann können wir nochmal wir haben das nochmal aufgesplittet, 9a bitte, 9ai, genau. Hier ist sozusagen die Grafik von gerade nur für die geimpfte Gruppe. Und da ist was sehr Interessantes zu sehen. Es wird ja immer gesagt, ja, die Alten sind so schlecht dran. Und wir haben festgestellt, dass die alten Menschen gar nicht die kränksten sind, sondern die zwischen 30 und 50. Mhm. Das ist eigentlich die Gruppe, die am meisten krank geworden ist dadurch, durch das Impfen und überhaupt im gesamten Zeitraum. Also nicht die Alten. Ja, das ist wirklich sehr interessant, finde ich. Und man kann eben sehen, dass hier der höchste Ausschlag bei dieser Durchschnittsschwere bis auf 45 geht. Und wenn wir jetzt mal die 9AK einblenden, dann haben wir dasselbe Bild. Hier haben wir natürlich viel mehr Teilnehmer. Hier können wir das Alter feiner rastern. Da kann man eben sehen, dass der Maximalausschlag bis 14 geht. Bei den Beschwerden Durchschnittsschwere eben bis 45. Also die Kontrollgruppe ist die wesentlich gesündere Gruppe. Und auch hier kann man sehen, dass der Hauptpeak im mittleren Altersbereich liegt. Und nicht, die Alten sind nicht die kranksten Teilnehmer, die jedenfalls hier bei uns bei der Kontrollgruppe mitmachen. Ja. Und das ist ja, wird ja oft gesagt, die alten Leute sind so krank und es stimmt gar nicht unbedingt. Das sind natürlich auch nicht, ist nicht der Durchschnitt der Bevölkerung, die wir hier wahrnehmen, sonst sind sehr wahrscheinlich schon auch aktivere Leute, die sagen, die an so einem Monitoring überhaupt teilnehmen. Und es sind wahrscheinlich nicht die über 80-Jährigen, die Durchschnitts-80-Jährigen, die hier bei uns teilnehmen. Ja.
Herr Bodak, ich glaube, Sie wollten das sagen.
Bitte. Das ist ein wichtiger Aspekt dabei. Das ist der Konsultationsindex. Wie viel Menschen in welchem Alter gehen mit ihren Beschwerden zum Arzt oder zur Behandlung? Und das muss man berücksichtigen. Wenn man da beim Robert Koch diese Grafiken sieht, dann kann man sehen, dass regelmäßig die Kinder einen viel, viel höheren Index haben, weil die Mütter, die besorgten Mütter mit den Kindern hingehen, auch weil sie zur Routineuntersuchung gehen und so weiter. Aber auch in den Grippezeiten ist das eine Welle, die viel, viel höher ist als die anderen Wellen. Und es gibt zum Beispiel auch den Zusammenhang, wer geht zum Arzt, weshalb geht man zum Arzt? Manchmal braucht man auch eine Krankschreibung, weshalb man dann hingeht oder weil man irgendwelche Bescheinigungen braucht. Also das sind Dinge, die sind als Fehler zu berücksichtigen dabei.
Absolut. Also man kann auch sagen, wenn man jetzt den Geschlechterunterschied sieht, hier bei uns, das habe ich jetzt hier nicht als Grafik mitgebracht, aber da kann man sagen, dass die Frauen auch eher ein bisschen kranker sind als die Männer, die teilnehmen. Aber es haben auch mehr Frauen
teilgenommen an der
Monitoring. Es haben mehr Frauen teilgenommen am Monitoring, ja. Aber die sind auch eher kranker als die Männer im Gesamtbild, ja. Und dann haben wir natürlich die Frage gestellt, gab es eine Pandemie der Ungeimpften? Wir können ganz ehrlich sagen, nein, die gab es nicht. Ja, also das ist einfach überhaupt nicht, bildet sich gar nicht irgendwie wieder. Wir haben ja zeitliche Verläufe von 21 eben bis jetzt und wann welche Grippewellen waren, kann man sehr genau nachzeichnen, werden wir in dem Buch auch haben. Gibt es auch schon in dem Report, den man auf unserer Seite die kontrollgruppe.de runterladen kann. Da gibt es immer den Report. Alle 2-4 Wochen gibt es den aktuell. Da gibt es immer die aktuellen Zahlen. Da kann man dann auch schon sehen, dass wirklich die genauen Grippeverläufe, wann sie gewesen sind. Und dann kann man auch sehen, dass die Ungeimpften niemals mehr krank waren als der gesamtgesellschaftliche Durchschnitt. Wir haben das auch mit den Robert-Koch-Zahlen verglichen und das passt ziemlich gut. Die passen sich ziemlich ähnlich an, die Wellen. Das ist sehr interessant. Und also, dass wir im Prinzip schon eine Aussage machen können, wo wir sagen können, ja, mit so vielen Menschen kann man schon konkret auch eine Aussage machen. Und es ist interessant und wichtig, da weiter zu forschen an diesem Punkt.
Zum Schluss des Gesprächs einmal an Herrn Dr. Bodak die Frage, Ihr Fazit aus dem, was Sie jetzt gesehen haben?
Ja, ich finde es erstmal, finde ich es sehr gut, dass man diese Wachsamkeit, dass sie diese Wachsamkeit installiert haben, dass sie wirklich auch Instrumente geschaffen haben, wo dann Menschen auch bereit sind, an so einem Monitoring mitzumachen. Man kann ja, wenn Menschen da mitmachen, hat man ja auch die Möglichkeit, die Fragestellung oder die Methodik anzupassen. Das ist ja etwas, was entwickelt wird. Wir haben hier ein Phänomen, was völlig neu ist. Und da muss man die Instrumente der Beobachtung dann natürlich auch fortentwickeln. Und ich finde es, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Ich würde mir wünschen, dass es einen heftigen Streit über die Methodik gibt. Das würde ich mir sehr, sehr wünschen. Und ich würde mir wünschen, dass solche Leute wie Herr Windeler zum Beispiel, der ehemalige Chef, oder Herr Antes, oder Leute, die jetzt evidenzbasierte Medizin machen oder die bei der Bewertung von Studien Routine haben, dass die jetzt kritisieren und dass man das aber dann benutzt, diese Möglichkeit, die sie geschaffen haben, dass Menschen bereit sind, über ihre Krankheiten Aussagen zu machen und über ihre Exposition, dass man die dann damit verbindet und dass man damit wirklich ein brauchbares, gutes Monitoring-Instrument, welches auch für die Begründung von politischen Entscheidungen dann herangezogen werden kann. Dass diese Spritze unnötig ist, wissen wir. Dass diese Spritze mehr schadet als nützt, daran kann man nicht mehr vorbeisehen.
Ja.
Und dass sie nie indiziert war, auch das wissen wir. Von daher ist nicht die Frage, ist diese Spritze sinnvoll oder nicht, sondern die Frage ist jetzt in Zukunft auch, wie muss man solche Dinge beurteilen? Sind solche Eingriffe überhaupt irgendwie beherrschbar oder sind sie nicht beherrschbar? Kommen da Dinge zutage, die uns zeigen, dass solche Eingriffe in die zelluläre Funktion ja unüberschaubare Folgen haben, weil der Körper so vielfältig reagieren kann, auf das, auch wenn man ihn umprogrammiert. Also ich kann mir die Fragen jetzt nicht aus den Fingern saugen, aber ich kann mir vorstellen, dass es da sehr, sehr viele spannende Themen gibt, bei denen Ihre Daten dann weiterhelfen können und wo auch die Menschen weiterhelfen können, die bereit sind, da ihre Daten preiszugeben. Anonym natürlich, aber ich finde das eine sehr gute Sache und ich finde es vor allen Dingen gut, dass es nicht in den Händen der Pharmaindustrie ist, die dann sich aussuchen, was sie davon benutzen und was sie nicht benutzen.
Herr Stapper, was raten Sie Menschen, die das jetzt hier sehen und sagen, ich habe da auch ein Problem, ich brauche Hilfe? Haben Sie eine Idee?
Man kann sich natürlich an den Alternativmediziner wenden. Es gibt ja genügend Heilpraktiker, die daran arbeiten. Ich bin in einigen Kreisen mit Heilpraktikern und Ärzten vernetzt, hier lokal. Und das gibt es eigentlich überall in Deutschland, gibt es vernetzt Gruppen von Therapeuten, die wir arbeiten schon eigentlich seit diesem ganzen Wahnsinn daran, was können wir tun, wie können wir diesen Menschen helfen. Die Homöopathie kann gut helfen, aber auch andere Heilmethoden können sehr gut helfen. Es gibt eine Vielzahl von Ideen dazu, die werden gerade entwickelt eigentlich, muss man sagen. Wir sind ja im Jahr 2 nach dem Genexperiment an Menschen. Wir haben das sowas noch nie gehabt. Ja, Impfschäden behandelt ja die Homöopathie zum Beispiel schon seit vielen Jahren, also seit über 100 Jahren, aber mit genmanipulierten Menschen machen wir völlig neue Erfahrungen. Ja, also ich beobachte zum Beispiel gerade, wenn es die Autoimmunprozesse sind, dass man in diesem Akutfall gut helfen kann. Und dann, wenn jemand anders jetzt einen grippalen Infekt bekommen würde, bekommen die keinen grippalen Infekt, sondern die bekommen ihren Autoimmuneffekt. Ja, also ich erwarte jetzt zum Beispiel bei diesem Kind, bleiben wir mal bei diesem Autoimmunhepatitis-Kind, dass das Kind, wenn es wieder krank wird im Herbst, wird sie wahrscheinlich wieder eine akute Autoimmunhepatitis bekommen. Das ist so meine These. Und dann muss man die halt behandeln. Und wo es hinführt, das weiß man natürlich noch wirklich nicht. Aber es gibt wirklich einige im alternativen Bereich, die verschließen da nicht die Augen, sondern da kann man sich schon hinwenden. Und die gibt es überall in Deutschland auf jeden Fall.
Ich möchte mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken. Herr Dr. Budak, Sie wollten noch was sagen? Höre ich gerade auf meinem Ohr.
Ja, ich wollte sagen, wir haben uns im April mal zusammengesetzt, eine Gruppe von 10 Leuten, von 10 Wissenschaftlern und Ärzten, die sehr gemischt zusammengesetzt war aus verschiedenen Fachrichtungen und haben versucht, unser Ziel war es, so etwas wie eine Leitlinie zu entwerfen. Wie kann man mit Leuten umgehen bei dieser Fragestellung? Ist das nach der Spritze oder ist das was anderes? Wie sieht die Differentialdiagnose aus? Und wenn welche Befunde da sind, was kann man dann machen? Und was ist erwiesen, dass es was bringt? Und bei welcher Sache wissen wir es nicht? Also so eine Art Orientierungshilfe nach diesen gentechnischen Immunisierungsversuchen, eine Art Leitfaden für Hausärzte und auch Heilpraktiker. Das ist eine Baustelle, da wird eine Dauerbaustelle sein, die offen ist. Aber da haben wir diese ganzen Möglichkeiten, an die man denken kann und die man diskutieren muss und die man schon weiß, was sinnvoll ist an Diagnostik zum Beispiel. Da weiß man schon sehr viel. Die haben wir mal zusammengestellt und die stellen wir auch ins Netz jetzt. Die ist fast fertig. Mhm. Daran haben teilgenommen zum Beispiel Frau Professor Ulrike Kämmerer. Auch Arne Burkhardt hat wesentlich dazu beigetragen. Mhm. Das ist das letzte Mal, dass ich ihn dort erlebt habe. Das war toll. Und wir sind dabei, wie gesagt, das fertigzustellen. Es wird in Kürze erscheinen und dann werden wir es auch veröffentlichen.
Vielen Dank, Herr Dr. Budak, für das Gespräch. Wir bleiben in Kontakt und halten natürlich auch die Community weiter auf dem Laufenden. Vielen, vielen Dank, Thomas Stapper. Und vor allem auch, weil es zeigt, wie wichtig Eigenverantwortung ist. Das Absolut. Ist ja etwas, was wir mit diesem Projekt auch bewirken wollen, dass Menschen in die Eigenverantwortung kommen, eigenverantwortlich handeln und sagen, gut, wenn es die anderen nicht machen, die es machen sollten, dann machen wir es selbst. Vielen herzlichen Dank und vielen herzlichen Dank auch an euch fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Unterstützung, die wir natürlich auch wie immer benötigen, um eben auch diese Themen, diese wichtigen Themen hier bei Fairtalk auf dem Kanal stattfinden lassen zu können. In diesem Sinne, alles Gute, gute Nacht und wie immer bis ganz bald an dieser Stelle.
Kurz nachgefragt.